Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, einem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung und WordPress. Ich bin wie immer natürlich dein WordPress-Ninja Jonas Tietgen und an meiner Seite der wunderbare SEO-Profi Yannick Schubert. Moin Yannick.
Hallo Jonas.
Wie geht's dir?
Sehr gut, dir?
Ja, tipptopp. Wir machen jetzt ja eine schnelle Folge, haben wir gesagt. Also gucken wir mal, dass wir die Dreiviertelstunde einhalten. Nachdem wir in den letzten Folgen nämlich eigentlich durchgehend über On-Page-Themen geredet haben, geht es heute mal um ein Off-Page-Thema, nämlich das wichtigste Off-Page-Thema und für viele auch das einzige, was eigentlich existiert, nämlich die Backlinks und den Backlink-Aufbau. Und weil das so ein unfassbar großes Thema ist, machen wir dann zwei Teile daraus. Heute geht es erst einmal darum, dass wir darüber reden, was sind Backlinks, wie kann man gute und schlechte Backlinks unterscheiden, worauf muss man grundsätzlich achten, wenn man Backlink-Aufbau betreibt. Und in der nächsten Folge werden wir dann darüber reden, ganz konkrete Tipps raushauen, 5, 6 Tipps, wie man Backlinks aufbauen kann, also wirklich praxisnah. Auch heute versuchen wir so nah wie möglich an der Praxis zu bleiben und nicht einfach nur hier mit Wikipedia-Theorie um uns zu werfen. Aber es ist ein bisschen theoretischer, aber auch unfassbar wertvoll, denn Backlinks sind unfassbar wertvoll und unfassbar wichtig. Yannick, führ uns doch wie immer bitte einmal ein, was sind diese Backlinks?
Das sind Verweise von anderen Websites auf die eigene Website. Sprich, eine andere Seite verlinkt über einen Backlink auf deine eigene Webseite, lieber Zuhörer. Und das nennt man dann Backlink. Es ist kein interner Link, sondern das genaue Gegenteil, nämlich ein externer Link. Das ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Ranking-Faktor von Google, beziehungsweise das war er lange Zeit. Wir können nicht genau sagen, wie die Gewichtung heutzutage noch ist mittlerweile. Fakt ist, dass man das immer noch mit ins Ranking mit einbeziehen sollte bei seinen Überlegungen, weil auch Google das nach wie vor ins Ranking einbezieht. Das sagen sie auch immer wieder, da werden sie nicht müde, das zu betonen. Und mit den Backlinks zeigst du Google, hey, die Seite ist relevant und deswegen verlinke ich sie bei mir. Sprich, wenn jemand deine Webseite gut findet und relevant findet und als relevant erachtet, dann verlinkt er diese auf seiner eigenen Website. Sie sind für das SEO unheimlich wichtig. Warum? Sie vermitteln Autorität deiner Webseite. Also sie zeigen, wie autoritär, kann man das so sagen?
Klingt ein bisschen,
klingt irgendwie falsch, gerade in diesen Zeiten. Hey.
Ja.
Es geht um die Autorität deiner Webseite. Wie wichtig ist deine Webseite im Kosmos des Internets? Der PageRank spielt nach wie vor eine Rolle, auch wenn wir jetzt nicht wissen, wie krass die Rolle noch ist, aber sie spielt nach wie vor eine Rolle. Das hatten wir, glaube ich, in einer der ersten Folgen noch mal kurz. Sie sind auch wichtig, weil sie dir Traffic liefern können und das ist der Best Case, das ist der Optimalfall, denn sie sorgen nicht nur für Autorität und für Vertrauen, sondern sie bringen dir auch im Bestfall noch direkt den Traffic auf deiner Website. Und ein weiterer Punkt, sie sorgen für eine bessere Auffindbarkeit deiner Website. Was heißt das? Google entdeckt neue Websites und neue Seiten über Links. Ich weiß nicht, ob wir das bei der internen Verlinkung schon hatten, Jonas. Ich glaube, wir hatten das schon mal kurz. Du hast ja die Möglichkeit, deine Website in der Google Search Console einzureichen und über interne Verlinkungen zu verlinken.
Auffindbar zu machen.
Genau, auffindbar zu machen. Und andererseits ist die Alternative, du kannst die Website auffindbar machen über externe Links. Also wenn jemand anders auf deine Website verlinkt, dann kommt Google auch auf deine Webseite.
Ich möchte da einmal kurz einen Begriff auffassen, den du vorhin genannt hast, den PageRank. Ganz wichtig ist, dieser PageRank war früher eine Zahl, die tatsächlich auch von Google bekannt gegeben wurde. Und diese Zahl hat im Prinzip angegeben, wie stark Google die Backlinks erachtet hat, beziehungsweise wie stark die eigene Website eingeschätzt wurde, basierend auf dem Backlink-Profil, das auf dieser Seite gezeigt hat. Diesen PageRank kann man mittlerweile nicht mehr sehen. Google nutzt ihn zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall noch. Wie sehr sie nur auf andere Sachen achten, kein Plan, die sind da so klug dahinter. Ich bezweifle, dass sie das auf eine einzige Zahl namens PageRank reduzieren. Es gibt SEO-Tools oder eigentlich jedes SEO-Tool, das irgendwie Backlinks indiziert und anzeigt, hat aber noch einen eigenen Begriff für sowas. Zum Beispiel Ahrefs hat da die Domain Authority, glaube ich. Dann gibt es Tools, die nennen das Domain Rating, andere nennen es Domain Trust. Am Ende ist das alles das Gleiche. Es ist im Prinzip, wie von diesen Tools die Website gesehen wird im Bezug auf die Stärke des Backlink-Profils. Denn jeder Link, den wir auf unsere Seite haben von anderen Websites aus, der gibt einen Teil der Kraft, den diese Website wiederum hat, basierend auf den Artikeln, dem Vertrauen, den Backlinks, die diese Seite hat, gibt uns Kraft und unserer Seite Kraft. Darüber haben wir dann ja wiederum schon in der Folge zu den internen Links gesprochen, die wir intern weitergeben können. Und das ist der PageRank. Also wenn wir davon reden, es ist eine Zahl, die es nicht richtig gibt, aber die im Hintergrund einfach für uns das ganze Thema vereinfacht, zu sagen, okay, mein Backlink-Profil ist stark oder schwach.
Richtig, das hilft uns einfach so ein bisschen das Konzept der Backlinks einfach ein bisschen ein Stück weit zu konkretisieren anhand einer Zahl.
Genau. Nun ist es ja nicht so, dass jeder Backlink gut ist. Man sieht ja bei so ziemlich jeder Backlink-Aufbau oder SEO-Agentur, die Backlink-Aufbau betreibt, Aussagen wie hochwertige deutsche Backlinks. Und warum müssen die das schreiben, dass es hochwertige deutsche Backlinks sind?
Ja, das ist ein Punkt, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Oder wie ein Kumpel von mir sagte, da trennt sich das Weizen vom Getreide. Macht zwar keinen Sinn, aber das kam mir gerade so.
War ja betrunken dabei.
Ja, wahrscheinlich, ja. Er hat ein weizenhaltiges oder hopfenhaltiges Getränk wahrscheinlich zu viel getrunken.
Genau.
Ja, das Problem ist, es gibt ganz, ganz viele Backlink-Quellen, die dir minderwertige Backlinks andrehen und dementsprechend dir Backlinks verkaufen, die eigentlich so gut wie nichts wert sind, die schlecht sind, die auch Google mittlerweile einfach ignoriert, die dir dann auch gar nichts bringen für deine Backlink-Aufbaubemühungen und für dein Backlink-Profil. Und da sind wir nämlich bei einem spannenden Punkt. Was macht einen guten Backlink aus? Du hattest es schon erklärt, Jonas, Stichwort PageRank beziehungsweise Domain Rating, Domain Authority und so weiter und so fort. Das ist ein Punkt, der unheimlich wichtig ist. Ein guter Backlink kommt von einer Seite oder kommt von Seiten, die eine hohe Autorität ihrerseits besitzen. Sprich, ich habe jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal die New York Times im englischsprachigen Bereich. Die ist sehr bekannt, auch hier bei uns im deutschsprachigen oder im europäischen Raum. Und wenn ich von dieser Seite einen Backlink bekomme, dann ist der vermutlich relativ gut was wert, weil nämlich die Website eine hohe Autorität in Augen von Google hat, weil sie einfach eine sehr, sehr starke Website ist und damit viel Vertrauen verbunden ist und Expertenstatus und Bekanntheit. Und deswegen ist sie autoritär, immer dieses blöde, dieser blöde
Adjektiv zu diesem Substantiv. Sie genießt ein hohes Ansehen bei Google.
genau. Sprich, die Backlinks kommen einfach von seriösen Seiten mit guter Historie bei Google und sie sind in Augen von Google vertrauenswürdig, um es so zusammenzufassen.
Genau. Und du hast am Anfang gesagt, dass schlechte Links von Google ignoriert werden. Im schlechtesten Fall kann es sogar dafür sorgen, dass eine Menge dieser schlechten Links dafür sorgen, dass deine Seite abgestraft wird. Also es kann tatsächlich so weit kommen, dass du eine Link-Penalty bekommst, die wird dir in der Search Console dann angezeigt. Manchmal wird sie dir auch nicht angezeigt, habe ich gehört. Du kriegst also von Google eine Abstrafung und musst selber rauskriegen, warum.
Richtig, ja.
Und das passiert auch gerne als Black-Hat-Taktik tatsächlich in sehr umkämpften Branchen. Das einfach mal zur dunklen Seite des SEO. Es gibt Leute, die setzen dann tatsächlich Tausende von Links, kaufen diese Links, um sie auf die Seite eines Wettbewerbers verweisen zu lassen und somit im Prinzip dafür zu sorgen, dass Google möglicherweise sagt, oh, das ist nicht organisch gewachsen, das sieht falsch aus und die bestrafen wir. Google ist aber auch sehr klug, das einzuschätzen. Also ich will dir damit keine Angst machen, nur weil du irgendwie jetzt ein paar Links hast, die von Seiten kommen, die vielleicht nicht so hochwertig sind oder die eine dir unbekannte Top-Level-Domain haben, also eine Domain-Endung wie, ich muss es leider nennen, .ru ist so eine klassische Spam-Domain, die halt einfach existiert.
Was?
Und Google ist klug darin zu erkennen, ob das jetzt einfach ignoriert werden kann oder nicht. Und meistens ignorieren sie es. Wenn du nicht gerade in einem ultra umkämpften Bereich bist, dann wird sowas wahrscheinlich auch nicht passieren, dass hier irgendjemand solche Links setzt. Ja, aber es kann passieren, dass wenn du wiederum Links kaufst, was ja gang und gäbe ist, ich weiß nicht, jeder steht dazu ein bisschen anders, die meisten SEOs verschmähen das Thema immer und sagen so, nee, wir kaufen keine, in umkämpften Branchen kauft jeder Links, ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen,
ja,
auch wenn keiner dazu steht, und wenn du Links kaufen möchtest, da kann man auch wieder eine eigene Folge drüber machen, aber es kann dafür sorgen, dass du dann schlechte Links auf deine Seite setzt, also musst du tatsächlich diesen Podcast hören, um erstmal die Basics zu verstehen, was ist gut und was ist schlecht. Aber was ich damit sagen möchte ist, nur weil jemand sagt, er baut dir gute Backlinks auf, heißt das nicht, dass er dir gute Backlinks aufbaut. Und meistens sind wir als Website-Betreiber am besten in der Lage, einen guten Link für uns einzuschätzen, weil wir unser Thema kennen, wir kennen unsere Branche, wir kennen die Wettbewerber. So viel also mal zu diesen ganzen negativen Teilen und Bereichen von Backlinks. Was sind denn die Faktoren, die einen Link positiv machen, oder die Faktoren, die uns einen Link als positiv bewerten lassen, dass wir es einschätzen können?
Ja, neben der Autorität ist vor allem die Relevanz des Backlinks, die Relevanz der anderen Seite, die auf dich verlinkt, wichtig, weil wenn ich jetzt einen Online-Shop habe und ich verkaufe T-Shirts, dann ist es vielleicht nicht unbedingt so relevant für mich, wenn ich von einem Reiseblog, von einer Reisebloggerin oder von einem Reiseblogger irgendwelche Backlinks bekomme. Weil das eine hat thematisch mit dem anderen nichts zu tun. Ja, schön, es ist ein Backlink, aber er bringt mir halt absolut gar nichts. Selbst wenn er mir Traffic bringen würde.
Da muss ich reingrätschen, sorry. Bringt er mir wirklich gar nichts, wenn er thematisch nicht passend ist, oder bringt er mir weniger?
Gut, er bringt dir vielleicht nicht gar nichts, das war jetzt ein bisschen arg provokant formuliert, er bringt dir vielleicht deutlich weniger. Was er dir bringen kann, daneben, dass es ein Backlink ist, ist es vielleicht ein bisschen Traffic, aber die Frage ist, wie qualitativ hochwertig ist der Traffic? Wenn das jetzt im richtigen Kontext geschieht wiederum, kann es natürlich schon sein, dass er dir wieder was bringt. Also da muss man wirklich aufpassen, und du merkst, ja, du hast mich ertappt, ja, stimmt, du hast recht. Also es ist schon ein bisschen tricky, je nachdem, wie der Kontext ist und wie der Link verwendet wird im Content. Da können wir gleich auch nochmal, da kommt der nächste Punkt, auf den wir dann auch noch mal eingehen können. Aber prinzipiell würde man sagen, man sollte schon darauf gucken, dass man von anderen Seiten schon ein Stück Relevanz sich in einem relevanten Themenumfeld bewegt, das dann irgendwie mit mir zu tun hat.
Ja, das wollte ich auch gar nicht abstreiten. Ich wollte nur darauf hinaus, dass selbst wenn eine Website generell und eine Domain generell ein Thema hat, heißt das nicht, dass man nicht einen themenrelevanten Backlink aus einem gewissen Artikel oder einer gewissen Seite bekommen kann. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Reiseblog ist jetzt ein bisschen entfernt von T-Shirt, aber wenn wir einen Artikel haben auf dem Reiseblog, in dem es um die besten Reiseklamotten geht oder die besten Wanderklamotten oder was weiß ich was, besten Thermounterwäsche für die Arktikreise, dann kann es innerhalb von dieser einen Seite themenrelevant sein, die T-Shirts zu verlinken. Wenn es da natürlich um das beste Hotel in Italien in den Dolomiten geht, dann macht der Link zur T-Shirt-Seite nicht viel Sinn.
Richtig, richtig, das stimmt.
Okay, super. Also haben wir die Autorität, wir haben die Relevanz als wichtigen Metriken. Was ist mit der Platzierung? Wir hatten ja schon mal drüber geredet, auch bei den internen Links, dass die Platzierung in der Sidebar, im Footer und im Header-Bereich, also eigentlich der Navigation, auch was ausmacht, aber lange, lange nicht so viel. Das ist sowohl bei internen Links so, als auch, soweit ich das verstehe, bei Backlinks ebenfalls, oder?
Genau, das ist im Endeffekt genau dasselbe. Du machst es zum Beispiel auch immer schön in deinem Blog. Du verlinkst ja immer aus dem Content-Bereich heraus zu anderen sinnvollen Artikeln oder passenden Tools, die zu deinem Beitrag und zu der Thematik passen. Das wären jetzt Backlinks für die anderen, zu denen du verlinkst. Beispielsweise, wenn du jetzt aus deiner Website heraus verlinkst auf andere Domains. Das wären halt super Links, weil sie im Content platziert sind und nicht irgendwo in der Sidebar oder im Footer oder im Header-Bereich sogar. Und diese Links zählen für Google auch am meisten, weil sie eben möglichst prominent und relevant platziert sind. Das hat auch tendenziell damit zu tun, wir hatten das glaube ich, in der zweiten Folge oder welche Folge war das mit der internen Verlinkung? Da ging es um das Reasonable Surfer Model. Da hatten wir schon kurz drüber gesprochen. Also die, ja, das Konzept, wie Leute, wie Menschen eigentlich im Internet irgendwie sich durchbewegen und Links klicken. Und da ist in dem Reasonable Surfer Modell nochmal kurz eine kleine Gedächtnisstütze. Da ging es darum, wie wahrscheinlich ist es, dass auf bestimmte Links geklickt werden. Also es gibt ja Links, auf die wahrscheinlich eher geklickt wird, und es gibt Links, auf die eher weniger geklickt wird. Und da spielt unter anderem die Platzierung eine Rolle, die Hervorhebung, also die designmäßige Hervorhebung, der Kontext und so weiter und so fort. Also es ist einfach wichtig, wo der Link platziert ist. Und ein echter Content-Link ist viel, viel wichtiger als ein ja, Template-Link irgendwo in der Sidebar oder im Footer.
Machen wir mal schnelles Praxisquiz.
Ja.
Du musst jetzt hier durch. Wir haben vier Positionen innerhalb vom Content. Wir haben einen Link, einen Backlink, der steht am Anfang innerhalb des Intros. Ja. Wir haben einen Backlink, der steht komplett am Ende im Fazit. Wir haben einen Backlink, der steht ungefähr in der Mitte des Artikels, und wir haben noch einen Backlink, der steht in der Mitte des Artikels, aber als Bildunterschrift. Wie würdest du da die Prio einreihen, welche am wichtigsten ist?
Der wichtigste ist der Link ganz weit oben im Content, der möglichst am Anfang macht kommt. Sinn. Der hat die meiste Gewichtung. Du hattest noch genannt, ganz weit unten, den Bildlink. Und was war der vierte?
Einfach in der Mitte des Artikels. Mitte des Artikels im Fließtext, Mitte des Artikels in der Bildunterschrift, um da mal so noch eine Unterscheidung zu haben.
Ja, also im Fließtext in der Mitte des Artikels würde ich persönlich als zweitwichtigsten, als zweitbedeutendsten Link sehen. Dann die Bildunterschrift-Link, weil den kannst du auch im Text verlinken. Das Bild kannst du natürlich auch verlinken, das ist ein bisschen weniger wert, und da muss man auch theoretisch nochmal drauf achten, wie man das Ganze verlinkt, da können wir gleich nochmal was dazu sagen. Und der Link am Ende ist für mich am wenigsten wert. Warum? Nicht unbedingt, weil auch für Google die Platzierung innerhalb des Contents eine starke Gewichtungsunterschied hat. Nein, nicht unbedingt, sondern einfach, weil der Link ganz am Ende vermutlich eher weniger geklickt wird. Und nicht so oft gesehen, genau. Weil das kann natürlich sein, dass du gerade einen Beitrag hast, der vielleicht nicht unbedingt immer bis zum Ende gelesen wird. Das ist leider bei den Beiträgen so. Der Großteil wird wahrscheinlich lesen. Der überwiegende Teil wird vielleicht nicht ganz lesen. Der wird irgendwann mal abspringen, weil er seine wichtigsten Infos rausgezogen hat. Deswegen sagt man, die für dich wichtigsten Links, pack die relativ weit oben. Natürlich müssen die auch zum Kontext passen. Du solltest jetzt nicht unnatürlich auf irgendwelche Sachen verlinken, wenn das gar nicht irgendwie in den Abschnitt reinpasst oder den Satz reinpasst. Dann verlink lieber weiter unten, wenn es da besser reinpasst vom Thema her, vom Content her. Aber je weiter oben der Link sitzt, desto besser natürlich.
Okay, dann muss ich da jetzt nachhaken. Du hast gesagt, man kann auch das Bild selber verlinken. Der Link ist dann aber nicht ganz so viel wert, und da muss man noch auf was achten. Worauf muss man da noch achten?
Dass man zum Beispiel ein Alt-Attribut des Bildes pflegt. Weil wenn der Link im Bild versteckt ist, es ist gar kein Problem. Google kann das ja richtig easy auslesen. Nur es ist halt kein richtiger Textlink, der immer ein bisschen besser noch ist, sondern es ist ein Bildlink. Dann gibst du aber über diesen Alt-Tag, über das Alt, ja, aber den Alttext kann man auch sagen, gibst du dem Crawler, also in dem Fall Google, noch weitere Infos mit, was es da auf dem Bild geht, was auf dem Bild zu sehen ist. Ich meine, das kennen vermutlich die meisten Zuhörer, das Alttext Element, und da ist es halt wichtig, das noch unbedingt auszufüllen, was du so oder so machen solltest bei Bildern, und über diesen Alttext kannst du eben noch weitere Infos mitgeben, auf was es dem Bild geht, und das hilft auch dem Link dann.
Das heißt, ich würde tatsächlich ins Alt-Attribut mit reinschreiben, hier sieht man einen roten Käfer in grüner Wiese, mit Link auf die Seite vom BUND?
Jein, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal im Backlink-Bereich unterwegs sind mit Bildern, dann ist es vermutlich meistens irgendwie entweder eine Person, die noch zusätzlich verlinkt ist, als Beispiel im Gastbeitrag, als Autor, oder du hast ein Logo von der Firma, von dem Unternehmen verlinkt mit dem Backlink. Und dann würde ich vermutlich irgendwas schreiben wie das Logo des Unternehmens, keine Ahnung, zum Beispiel WP Ninjas oder Stop Looking. Und das ist schon mal noch ein guter Hinweis, den du da mitlieferst, um was es da auf dem Bild geht, nämlich um dieses Logo von dem Unternehmen. Und da hilft der Unternehmensname weiter, um einfach nochmal Google zu sagen, hey, guck mal, das ist der Link und der zeigt auf eine Seite von StubLooking.
Also geht es nicht explizit darum, im Alt-Tag den Link zu erwähnen, sondern einfach einen sinnvollen Alt-Tag zu hinterlegen, richtig, so wie wir es immer tun bei Bildern.
Im Idealfall.
Okay. Genau. Tipptopp. Dann haben wir auch den Bereich, der ist jetzt ein bisschen eskaliert, aber das war wichtig, glaube ich, dass wir darüber reden.
Escalated quickly.
Wir wollten es ja heute hier schmal halten, aber wenn es wichtige Themen gibt, müssen wir sie ansprechen. Wir haben gesagt, wir gehen in die Tiefe im Podcast und bleiben nicht oberflächlich, so ist es halt. Dann haben wir ja noch den Faktor mit dem Ankertext. Als wir über die interne Verlinkung geredet haben, haben wir darüber geredet, dass man dort richtig schön hartes Keyword draufsetzen muss und sollte und darf, damit man das Beste rausholen kann aus diesem internen Link. Bei Backlinks ist es ja tatsächlich nicht so, weil diese Links sehr schnell, also man kann das natürlich mal machen und wenn jemand deine Website einfach mit einem harten Keyword verlinkt, freu dich. Aber wenn das exzessiv passiert, kann das ja als Link-Spam sehr, sehr schnell eingestuft werden, richtig?
Richtig, okay. Das Problem ist halt hierbei, du hast leider die Verlinkung nicht in der eigenen Hand.
Ja.
Das ist so auch der große Unterschied, um nochmal kurz zum Anfang zu springen, was ist der Unterschied vom Backlink zum internen Link, vom externen zum internen Link. Die internen Links hast du selber in der Hand, das hatten wir in der Folge davor schon, und die externen Links hast du halt leider nicht in der eigenen Hand, du hast die nicht unter Kontrolle und kannst leider auch nicht kontrollieren, wie die Leute auf dich verlinken. Deswegen ist der Punkt so eine Sache. Ich würde gern sagen, bitte sorgt dafür, dass keine harten Keyword-Verlinkungen erstellt werden. Ja, kann man so sagen, nur leider kannst du das nicht wirklich selber dafür sorgen.
Ist allerdings auch wieder eine positive Sache, dass man es nicht in der Hand hat, weil Google möchte ja, dass wir ein organisches Backlink-Profil haben. Organisch heißt, es ist von alleine entstanden. Die Leute haben dich verlinkt, weil sie dich verlinken wollten und nicht, weil du ihnen Geld gibst oder was auch immer passiert ist im Hintergrund. Und wenn du es nicht in der Hand hast, kannst du es nicht versauen, indem du sagst, verlink das und das mit diesem harten Keyword. So gesehen könnte man es auch umdrehen und sagen, es ist eine gute Sache, dass man den Text nicht immer in der Hand hat oder fast nie in der Hand hat.
Genau.
Weil es dadurch dann natürlich entsteht. Und das ist was grundsätzlich ganz, ganz wichtig ist beim Backlink-Profil, die Natürlichkeit. Und das ist auch ein großes Problem beim Backlink-Aufbau, den man selber aktiv betreibt, dass das Ganze am Ende organisch aussehen muss. Man braucht Follow- und No-Follow-Links in einem guten Verhältnis. Klassisch ist eben nicht, dass immer ein hartes Keyword dasteht, sondern es steht da, klicke hier mehr Informationen oder einfach nur hier ist verlinkt. Und all diese Sachen, wenn man aktiven Backlink-Aufbau betreibt, muss man beachten. Sonst sieht es schnell ganz, ganz unrealistisch aus und Google sieht es. Und im schlechtesten Fall geht es dann ganz stark nach hinten los.
Genau. Nochmal zur harten Keyword-Verlinkung. Also ein konkretes Beispiel jetzt aus der Praxis wäre, ich habe meinen T-Shirt-Online-Shop und mache T-Shirts oder Bekleidung und jemand verlinkt oder ich habe zu 99% in meinem Backlink-Profil den Ankertext T-Shirts günstig kaufen. So. Oder günstig online bestellen. Das wäre so ein Money-Keyword, sagt man da auch. Eine harte Keyword-Verlinkung, die nicht so toll wäre, wenn sie wirklich überwiegt, wie du gesagt hast. Also es ist einfach wichtig, für Variation zu sorgen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise darauf zu achten, dass Variation gegeben ist. Wenn du, lieber Zuhörer, feststellst, dass eben nicht so viel Variation in den Ankertexten existiert, dann versuche das irgendwie bei den Webmastern anzumelden, so ein bisschen Bescheid zu geben, vielleicht anzuschreiben und zu sagen, hey, ich habe gesehen, du verlinkst mich mit dem Ankertext so und so. Jetzt wollte ich mal fragen, ob du den vielleicht umformulieren kannst, irgendwie so. Weil eben, du hast es leider nicht in der eigenen Hand und alles das, was wir hier jetzt sagen, was einen guten Backlink ausmacht, beziehungsweise auf was man achten soll, das geht eher so ein bisschen in die Prüfung mit rein, weil du hast es ja, wie gesagt, du kannst es nicht selbst machen, aber du solltest überprüfen, ob diese Punkte halt bei deinem Backlink-Profil gegeben sind.
Richtig. Was ist mit diesen ganzen Link-Attributen? Ich habe es jetzt ja gerade angesprochen, ein organisches Backlink-Profil besteht aus Follow- und No-Follow-Links. Ich denke, jeder hat schon mal gehört, dass es das gibt. Nicht jeder weiß genau, was NoFollow ist. Ich glaube, Google ist sich selber nicht mehr so ganz einig, wann man NoFollow jetzt wirklich einsetzen sollte. Da kriegt man auch gefühlt zwei Monate ein bisschen andere Infos. Jetzt haben sie ja noch den Sponsor-Tag mit eingebaut, sodass man, den finde ich super, weil der ist sehr klar, wann man den einsetzt. Immer wenn in irgendeiner Form eine Gegenleistung dahinter steckt. Also wenn man Affiliate-Sachen verlinkt, Affiliate-Links, immer sponsert. Wenn man Gastartikel schreibt und da ist Geld im Hintergrund geflossen, immer sponsert. Wenn irgendwo drüber steht, diese Klassen paid Article oder wie auch immer, dann sollten die Links immer als sponsert markiert sein. Aber ich kann es ja nicht beeinflussen. Inwieweit ist dann da ein großer Einfluss mit dem Follow, No-Follow? No-Follow-Link gibt ja die Kraft nicht so weiter oder gar nicht weiter tatsächlich, oder?
Das ist so ein bisschen so die Blackbox bei Google, weil Google sich selber ein bisschen widerspricht. Es ist wirklich so, Google hat da total, teils sehr wirre Aussagen, muss ich ehrlich sagen, auch auf dem eigenen Search Central Blog. Sie sagen, ja, NoFollow war früher gedacht dazu, dass man eben Links, die für einen selber nicht so toll, nicht so viel wert sind, dass man die mit NoFollow markiert, weil man nicht möchte, dass denen Links zum Beispiel tatsächlich gefolgt wird, dass die einfach nicht beachtet werden.
Genau, oder wenn man sich nicht sicher war, ob die Seite, auf die man verlinkt, gut ist.
Und ob da die denke seriös ich mir so, ist, genau, und so weiter.
Wenn ich weiß, ob die seriös ist, verlinke ich nicht auf die. Also eigentlich war das ein Quark. Und zum Teil wurden sie jetzt ja ersetzt durch Sponsored, weil
richtig.
Teil von NoFollow, des Sinns von NoFollow war ja, okay, da wurde was bezahlt im Hintergrund für diesen Link vielleicht. Wir sagen Google mit NoFollow, hier, der Link ist einfach nur ein Link zu mir, der soll keine Kraft weitergeben, weil der wurde bezahlt. Das wurde jetzt aber weggenommen von Sponsored im Prinzip. Also ich glaube, wir werden es nicht auflösen können, weil auch John Müller sagt jede Woche was anderes darüber.
Ja, und man kann es leider wirklich nicht eindeutig sagen, was es damit jetzt final auf sich hat. Fakt ist, ein Follow-Link ist immer am besten, weil da gibst du ganz klare Signale mit, hey, der Link ist ein ganz normaler Backlink in Anführungsstrichen, da ist nichts dabei, da ist nichts dahinter. Bei Sponsored oder User-Generated Content gibst du eben so ein bisschen Kontext mit. Sponsored ist bei Affiliates, da weiß dann Google, aha, okay, da hat irgendwas, da ist irgendwie eine Transaktion im Hintergrund, irgendwas wurde da abgemacht zwischen dem Affiliate-Geber und dem Nehmer. Das hat dann alles so seine Richtigkeit und Google sagt selbst, ja, das ist so mittlerweile auch nur Follow und Sponsored ist einfach eine Art Empfehlung, was auch immer das in Augen von Google heißen mag, aber Google sagt, es ist eine Empfehlung und sie werden diese Empfehlung berücksichtigen. Wie sie die berücksichtigen, das wissen die Algorithmen selbst nur. Das weiß sonst keiner, nicht mal richtig die Mitarbeiter bei Google wissen das so selbst. Also das ist wirklich leider nicht so ein bisschen ein undurchsichtiger Bereich. Fakt ist, man sollte schauen und auch prüfen, wie die Verteilung im Backlink-Profil ist, ob da wirklich zu 90% No-Follow-Links dabei sind, dann würde ich sagen, du solltest vielleicht in Zukunft darauf achten, dir auch so mal ein paar Follow-Links, in Anführungsstrichen, abzugreifen oder in der Hoffnung, dass du die bekommst mit Follow. Und bei den No-Follows solltest du mal ein bisschen weiter mal gucken, okay, wer verlinkt denn da auf mich? Warum ist es denn so viel No-Follow? Einfach so, dass du Bescheid weißt, hey, wie sieht denn eigentlich dein Backlink-Profil aus? Da kann man ganz viel für das Verständnis rausziehen.
Da mal noch ein kleiner Praxistipp am Rande. Nicht für Backlinks, die eingehend sind, sondern Backlinks, die du selber setzt auf andere Websites. Wir haben jetzt gesagt, sowas wie Affiliate-Links sollte auf jeden Fall mit Sponsored gekennzeichnet werden. Das geht übrigens, sobald du eigentlich ein beliebiges SEO-Plugin in WordPress installiert hast.
Exakt.
Mit Rank Math, Yoast SEO, sobald du einen Link hast, bekommst du dann noch weitere Checkboxen, die du setzen kannst für No-Follow oder Sponsored. Und das solltest du auch auf jeden Fall ausnutzen. Gut, wir haben Autorität, wir haben Relevanz, wir haben Platzierung, wir haben Ankertext, wir haben das Link-Attribut. Wir haben schon über das Link-Umfeld gesprochen, dass das Thema passen muss und dass das Thema nicht unbedingt von der gesamten Domain passen muss, aber von dem Text, der um den Link herum liegt, oder? Es geht ja nicht nur um den Artikel oder die Seite, in dem der Link ist, sondern auch grundsätzlich um wirklich die Worte außenrum und den Absatz, in dem es ist.
Richtig. Stichwort semantische Suche. Wir hatten das schon im Rahmen der letzten Folgen, auch bei der internen Verlinkung haben wir von Semantik gesprochen, auch bei der Suchintention haben wir von Semantik gesprochen. Und das ist auch bei den Backlinks wichtig, nämlich in welchem Kontext ist der Link eingebettet, welche Worte werden noch um den Link herum benutzt, sprich, was ist das unmittelbare Thema dieses Abschnitts und passt dieser Link, fügt er sich im Rahmen der Semantik auch natürlich in den Kontext ein. Und das kann natürlich Google mittlerweile durch die unzähligen Updates wie Bird, Mumm und so weiter, was alles noch kommt.
Sind das nicht Simpsons?
Genau, richtig. Lisa, Homer und so. Kann es Google echt sehr gut verstehen und deswegen ist es halt auch wichtig, dass der Kontext natürlich ist. Das ist immer wieder bei dem Punkt Natürlichkeit.
Ja. So, jetzt haben wir noch als weiteren Faktor das Thema Zielseite. Es ist ja, also...
Halt. Ganz kurz noch. Beim Linkumfeld, da kommt mir gerade noch, wir haben vergessen, es ist natürlich auch wichtig, wie viele Links gibt es in der Nähe, beziehungsweise auch auf der Seite. Ist das eine Seite, eine Webseite, beispielsweise jetzt bei deinem Blogbeitrag, wenn du auf 150 verschiedene Seiten verlinkst in deinem Blogbeitrag, dann sind die einzelnen Links natürlich viel, viel weniger wert, als wenn du jetzt nur auf 5 oder 6 oder 10 Seiten verlinkst in deinem Content. Das ist natürlich auch was man jetzt wiederum nicht in der eigenen Hand hat, die aber für einen selber wichtig sind, der Faktor ist für einen selbst wichtig. Deswegen bringt es in dem Sinne auch nichts zu kaufen, Linkkauf und dann hast du eine Seite, die dich verlinkt und die verlinkt noch auf 150 andere Seiten, weil die Seite ihren Platz zur Verfügung stellt und da schön Geld damit macht. Das ist halt ein Punkt, warum man auch sagt, es bringt nichts auf Dauer Links zu kaufen, weil eben diese Links dann viel, viel weniger wert sind. Da spricht man in dem Sinne auch von Co-Citation, nämlich eine Citation ist eine Nennung und wenn ganz, ganz viele Links platziert werden, dann werden ganz, ganz viele verschiedene Seiten genannt und dann ist eben jede einzelne Nennung viel weniger wert.
Genau, früher gab es ja sogenannte Link-Farmen, wo wirklich auf Websites einfach im Menü ein Punkt war, der hieß Links oder Partner und dann ist man auf die Seite gegangen und da waren einfach 100 Links.
Richtig,
die bringen ja einfach gar nichts.
Nee, gar nichts mehr.
Gut, dann springen wir jetzt zur Zielseite, nämlich
jetzt darfst du ja.
Nämlich ist da natürlich die Frage, grundsätzlich hat man natürlich nicht so viel Macht darüber, wohin verlinkt wird, aber wenn man doch die Macht hat, wenn man aktiven Backlink-Aufbau betreibt, worauf verlinke ich? Ich meine, wir haben über Content-Hubs geredet, wir haben darüber geredet, dass man darauf dann im besten Fall Links sammelt, die organisch wachsen. Und die dann diese Kraft weitergeben an die Unterthemen innerhalb dieses Content-Hubs. Gleichzeitig ist es ja aber auch wichtig, dass man Deep Links hat, also Links, die direkt auf einzelne tiefere Seiten verlinken und nicht nur auf die obersten Ebenen. Worauf achte ich da jetzt, wenn ich einen aktiven Backlink-Aufbau betreibe? Gehe ich da eher auf Deep Links oder eher oberflächlich vor?
Das Wichtige ist immer wiederum die Vielseitigkeit, die Natürlichkeit. Man sollte schauen oder man sollte auch prüfen, wie setzt sich das Backlink-Profil zusammen. Habe ich nur Links auf die Startseite? Die sind natürlich auch was wert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die nichts wert sind. Aber es macht sich sehr, sehr gut im Backlink-Profil, wenn du sogenannte Deep Links bekommst von anderen Websites. Was sind Deep Links? Deep Links sind einfach Links, die eben nicht auf die Startseite zeigen, sondern die tiefer rein in die Webseite verlinken. Deswegen auch Deep Links, weil sie tiefer rein verlinken in die Struktur. Also nicht nur ganz, ganz oben in der Hierarchie der Seitenstruktur, sondern auch eben tiefer rein in irgendwelche Unterseiten, Unterkategorien oder im E-Commerce-Bereich zum Beispiel auf Produktseiten. Da ist es ganz arg wichtig, dass du einfach dafür nicht sorgst, aber dass du einfach überprüfst, dass jetzt nicht nur auf die Startseite verlinkt wird. Das wäre ganz arg wichtig.
Ja, weil auch bei der internen Verlinkung, auch wenn die wichtig ist und interne Links die Kraft immer weitergeben, verliert der Link an Kraft, wenn man ihn weitergibt. Und wenn dann immer nur auf die Startseite verlinkt ist und bis die Kraft runtergetröpfelt ist auf eine finale, sagen wir mal, Produktseite, ist von der Kraft des Links schon nicht mehr viel übrig, wenn überhaupt.
Genau,
richtig. Gut, das heißt, um einen guten Backlink zu erkennen, haben wir also, um es nochmal zusammenzufassen, den Faktor Autorität. Wir haben die Relevanz, das Thema. Das heißt, alles, was direkt drumherum steht und auch, worum es auf der Seite geht. Wir haben die Position des Links im Content, am besten eben im Content und nicht irgendwo in einer Sidebar, Footer oder in einer Menüleiste. Dann haben wir den Ankertext, das Link-Attribut, das Link-Umfeld, also ob es noch viele andere Links beispielsweise auf dieser Seite gibt und wohin natürlich verlinkt wird, Stichwort Deep Links oder eben nicht Deep Links und ein bisschen oberflächlicher. Grundsätzlich kann man natürlich immer sagen, auf den Content Hub Links zu setzen ist immer super. Dafür ist er da, um da auf unsere Folge anzuschließen vom vorletzten Mal.
Shoutout zur Folgenummer. Was war das, Jonas?
Oh, jetzt sagst du es mir. Folge 4.
Ja.
Okay. Folge 4, Content Hubs, genau. So, das heißt, das sind alles die Faktoren, anhand deren wir positive und gute Backlinks erkennen können. Was ist mit schlechten Backlinks? Wir haben es am Anfang ja schon angesprochen. Woran kann ich die aber wirklich festmachen?
Ja, ich würde das mal kurz zusammenfassen, weil wir schon bei, sehe ich gerade, fast 35 Minuten sind. Weil wir haben ja, Jonas, schon einige Punkte zusammengefasst, die negativ sind, beziehungsweise die man vielleicht vermeiden sollte, auf die man achten sollte, dass die von anderen vermieden werden. Und da haben wir zum Beispiel, man sollte vermeiden, Backlinks zu bekommen von Webseiten, die überhaupt nicht themenrelevant sind. Das hatten wir ja vorher kurz angesprochen und du hattest, Jonas, schon richtig gesagt. Natürlich, es kommt drauf an. Wenn diese Seite im ersten Schritt nicht wirklich themenrelevant scheint, kann es trotzdem sein, dass einfach der Beitrag themenrelevant ist, beziehungsweise zu meinem eigenen Thema passt und diejenige natürlich dann auch trotzdem auf mich verlinken kann und es dann trotzdem Sinn macht. Allgemein sollte man trotzdem darauf achten, dass man einfach nicht wahllos irgendwelche Backlinks versucht einzusammeln von Seiten, die mit mir eigentlich thematisch nicht viel zu tun haben. Darüber hinaus sollte man vermeiden, Backlinks zu bekommen von eben diesen, ja, ich nenne es jetzt mal eine Art Linkfarmen beziehungsweise Private Publishing Networks, kann man da auch sagen, dass man von diesen Seiten viele Verlinkungen bekommt, weil eben diese Seiten schon extrem viele Verlinkungen geben an verschiedenste Websites und deswegen ist es natürlich nicht so toll, von solchen Websites Links zu bekommen. Das kann man zum Beispiel prüfen mit Ahrefs, mit Majestic, mit Moz, M-O-Z, also es gibt mit SEMrush auch und mit anderen, mit den übrigen SEO-Tools kriegt man das mittlerweile auch ganz gut hin und da sollte man einfach drauf achten. Weiterhin haben wir Websites, die vielleicht nicht unbedingt einen Mehrwert bieten, wo einfach die Seite an sich sehr kurz ist, vom Inhalt sehr minderwertig, sehr dünn. Man spricht auch von Thin Content. Und das sollte man natürlich auch vermeiden, von solchen Seiten dann eben Backlinks zu bekommen.
Was ist mit Seiten, die auf einer anderen Sprache aufgebaut sind? Also sagen wir haben hier unsere deutschen Blogs oder deutschen Websites und kennen jemanden, von dem wir ein Backlink kriegen könnten oder irgendjemand grundsätzlich verlinkt von einer englischsprachigen Website, die aber hochwertigen Inhalt hat oder einer spanischsprachigen Website, die hochwertigen Inhalt hat. Es ist ja hochwertiger Inhalt, so gesehen ist es ja kein schlechter Backlink. Wir sind aber wieder dann beim Thema, ne, worum geht's, Linkumfeld. Wie bewertet Google das in deiner Erfahrung, dass das in einer anderen Sprache gesetzt wird und wir auf eine andere Sprache geführt werden als Nutzer sozusagen?
Boah, das ist eine saugute Frage. In der Praxis habe ich das jetzt noch nie so gehabt, lustigerweise. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es überhaupt gar kein Problem ist, solange der Kontext in der einen Sprache zum Kontext der anderen Sprache passt, weil Google ist natürlich ja international tätig.
Klar.
Der Crawler arbeitet rund um den Globus, Gott sei Dank. Und es sollte meiner Meinung nach gar kein Problem sein, dass man da auch Links von anderen Seiten bekommt, sofern diese seriös sind, solange das kein Linkspam ist und man die irgendwie bei dubiosen Seiten eingekauft hat, so ist es, glaube ich, meiner Meinung nach kein Problem.
Ja, also in meiner Erfahrung, ich habe mal eine Erfahrung gemacht.
Ja, erzähl, komm.
Also super, super repräsentativ und empirische Forschung hier. Ich habe einen Backlink bekommen von einem der größten englischsprachigen WordPress-Blogs, den es überhaupt gibt. Mit einem Domain-Rating von knapp über 80. Also schon sehr stark. Mein Domain-Rating wird von Ahrefs ungefähr bei 50 eingeschätzt. Das heißt, eigentlich ist es schon ein Link, der so stark ist, dass er eine Auswirkung haben sollte. Zumindest für die Seite, auf die er verlinkt. Google war es auf Deutsch scheißegal, dass dieser Link da war. Ich habe null Auswirkung gespürt. Ganz wichtig für dich, lieber Zuhörer, das heißt nicht, dass es nicht wirkt, sondern das heißt einfach nur, dass das meine Erfahrung mit einem Link auf eine Seite ist. Das ist ja definitiv keine Case Study. Aber ich würde es auch so einschätzen wie du. Ich habe jetzt Frage zwar gestellt, aber ich habe darüber auch den Gedanken, dass Google das schon checkt. Und wenn das Thema passt, dann sollte es auf jeden Fall nicht ein schlechter Link sein. Also im besten Fall wirkt er sich sehr positiv aus, denke ich. Aber im schlechtesten Fall wirkt er sich einfach nicht doll aus. Aber negativ kann ich mir nicht vorstellen.
Negativ ist heutzutage selten was, auch wenn es wirklich im großen Stil Linkspam ist, beziehungsweise wenn du im großen Stile Backlinks kaufst und dein Backlink-Profil nur aus gekauften Backlinks besteht, dann natürlich, dann hat es auch irgendwann vermutlich einen negativen Auswirkungen. Aber im Endeffekt, die meisten Sachen, die auch dann vielleicht ein bisschen negativ behaftet sind, die werden einfach von Google entwertet und die werden nicht gezählt, ganz einfach. Die werden nicht beachtet.
Ja, okay. Das heißt, auch da fasse ich nochmal kurz zusammen. Schlechte Backlinks erkennen kann man in erster Linie am besten tatsächlich mit SEO-Tools, genau wie bei guten. Man braucht einfach die Metriken, die einem diese Tools liefern. Schlecht wären also Backlinks, die überhaupt nicht themenrelevant sind, also nicht ein bisschen, sondern einfach gar nicht passend thematisch. Unser Beispiel mit Reiseblog und T-Shirt, das kann man noch zusammenführen. Aber es gibt ja wirklich überhaupt nicht passend von meinetwegen Tiernahrung auf Arthrose-Behebungs-Blogs. Ja, das wäre zu weit weg. Dann gibt es als negativen Faktor Websites mit extrem vielen Links, Linkfarmen oder generell einfach Seiten, die Backlinks verkaufen und möglicherweise bei Google sogar dafür bekannt sind, Backlinks zu verkaufen. Und grundsätzlich einfach Websites, die keinen Mehrwert bieten. Du hast das Thin Content genannt, so nennt es Google ja auch, also wirklich einfach nichts drinstehen, Hauptsache Text. Und solche Links sind dann tatsächlich nicht gut. Wie am Anfang gesagt, nicht gut und schlechte Backlinks heißt nicht, dass es eine Strafe gibt für dich in irgendeiner Form. Es kann dazu führen, wenn es überhand nimmt. Aber tatsächlich ist es mittlerweile auch, nicht nur in meiner Erfahrung, sondern auch, ich verfolge auch viele, viele große SEOs, die viele, viele tausend Websites mit vielen, vielen Millionen Backlinks verwalten, die sagen auch, dass Google mittlerweile so gut ist, schlechte Links zu erkennen, dass sie das einfach ausklammern. Genau. Man kann ja, ich glaube, da reden wir gleich auch nochmal kurz drüber, auch über die Search Console sagen, dieser Link soll nichts mehr zählen, über das Disavow-Tool. Aber Google ist mittlerweile so gut, diese schlechten Links einfach zu ignorieren und die zu erkennen, dass es echt in seltenen Fällen dazu führt, dass du eine Penalty kriegst. Das passiert eigentlich echt nur dann, wenn du exzessiv Links kaufst und aufbaust und das so auffällig machst, dass Google das einfach sehen muss und jeder andere auch es sieht.
Richtig, richtig.
Gut, so viel also zu den guten und schlechten Backlinks. Jetzt zum Abschluss. Gehen wir noch, bevor wir dann in der nächsten Folge wirklich über die Praxistaktiken reden, was man machen kann, um Backlinks aufzubauen. Worauf müssen wir achten, wenn wir Backlinks aufbauen?
Also prinzipiell, du hast es gerade gesagt, in der nächsten Folge gehen wir wirklich tief rein in die Taktiken und gucken uns mal wirklich an in der Praxis, wie kann man Backlinks aufbauen. Jetzt wollen wir noch mal so einen kurzen Teaser geben zur nächsten Folge, nämlich worauf man prinzipiell achten sollte. Zuallererst erstelle dir einen Plan. Das ist wie in jedem Bereich im SEO und auch in jedem Bereich im Online-Marketing und generell im Geschäftsleben. Man sollte sich einen Plan erstellen, eine Strategie erstellen. Im Falle von Backlinks, wie und von welchen Seiten ich denn eigentlich Backlinks in Zukunft bekommen möchte, beziehungsweise wie ich Backlinks aufbauen will. Ich kann natürlich schon in gewisser Weise aktiv Backlinks aufbauen, um Gottes Willen, man hat es ein Stück weit schon in der eigenen Hand. Nämlich, ich kann zum Beispiel dafür sorgen, dass ich Webmaster anschreibe, die schon auf den Wettbewerb verlinken, also auf meine Marktbegleiter. Ich kann sagen, okay, ich bin jetzt ein T-Shirt-Online-Shop und es gibt Konkurrenten von mir, die gibt es wahrscheinlich nicht zu wenig im Bekleidungssegment und die haben bestimmte Links, beziehungsweise die haben bestimmte Seiten, von denen sie einfach generell immer verlinkt werden und dann ist es ja eigentlich ganz sinnvoll, wenn ich sage, hey, diese eine Website, die verlinkt auf meine stärksten Wettbewerber, dann sollen die eigentlich auch auf mich verlinken. Ne? Und das sollte natürlich nicht der überwiegende Anteil sein, aber das ist ein Teil des Backlinks-Aufbaus, den man betreiben kann. Und man kann zum Beispiel über Gastbeiträge oder Interviews die Backlinks aufbauen. Das muss man halt in einem Plan festhalten, in einer Strategie und dann sich zu sich selber dann sagen und für sich selber formulieren, wie möchte ich denn eigentlich vorgehen im Backlink-Aufbau, im Linkaufbau. Und das ist halt ganz wichtig. Und wie wir das konkret machen können, da würden wir in der nächsten Folge dann sprechen.
Genau, ganz wichtig ist da auch, um das vorwegzunehmen schon mal, wenn du dann diesen Taktiken folgst oder selber schon weißt, wie du Backlinks kriegen kannst, Wir haben drüber geredet. Wichtig ist Google ein organisches Backlink-Profil, aber vor allen Dingen auch ein organisches Backlink-Wachstum. Wenn du gestern deine Website aufgesetzt hast und morgen hast du 20 Backlinks von extrem starken Websites, ist das sehr unrealistisch. Das heißt, du solltest auf jeden Fall, egal wie du Backlinks aufbaust, wenn du es aktiv tust, darauf achten, dass es über einen gewissen Zeitraum passiert und einen realistischen Zeitraum. Das ist natürlich immer abhängig vom Status quo, vom Backlink-Profil, das du hast und dann davon, wo du hin möchtest. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wir würden auch beide raten, das Thema Linkkauf sehr vorsichtig anzugehen.
Ja, unbedingt.
Wir haben es vorhin angesprochen, Linkkauf findet statt. Alle, die es verneinen, lügen wahrscheinlich oder wollen einfach nicht sagen, dass sie es so tun. Aber es findet definitiv statt. Aber ganz wichtig ist, es findet in den krass umkämpften Branchen statt in erster Linie. Wenn du in deiner Branche oder in einer sehr kleinen Nische auch steckst, dann wirst du keinen Linkkauf brauchen, weil du möglicherweise sogar komplett ohne Backlinks gute Positionen bekommst. Da haben wir übrigens noch gar nicht drüber geredet, wie wichtig sie denn sind. Wir wissen es natürlich nicht genau, aber in kleinen Nischen und Branchen kannst du ohne Backlinks schon sehr viel reißen. Wir haben jetzt ja in den letzten Folgen viel über On-Page-SEO geredet und mit solchen Sachen wie Content-Hubs und einer internen Verlinkung, die sauber ist und einer super Seitenstruktur und natürlich Seiten mit sehr viel Mehrwert und Seiten, die den Search-Intent treffen, kann man in vielen, vielen Branchen ohne Backlinks extrem viel reißen. Grundsätzlich ist das Thema Backlinks relevanter, je krasser der Wettbewerb ist. Und deswegen für mich zum Beispiel, ich habe nie aktiven Backlink-Aufbau betrieben und bin damit, sage ich jetzt einfach mal so, recht weit gekommen. Aber mittlerweile, wo auch viele Hoster einsteigen in die Branche, die natürlich krasse Backlink-Profile haben, braucht man sie dann und muss da auch ins Game mit einsteigen.
Genau.
Deswegen, das will ich einfach nochmal, auch wenn es jetzt von dem Thema, worauf sollte man achten, abweicht, grundsätzlich um die Wichtigkeit einmal einzustufen der Backlinks. Sie sind wichtig, aber wenn du gerade startest, konzentrier dich auf was anderes. Konzentrier dich auf deinen Content und auf deine Seitenstruktur. Wenn du seit 2 Jahren im Business bist und merkst, dass die Konkurrenz so krass wird, dass deine Rankings immer weiter sinken, obwohl du einen Search Intent erfüllst, obwohl du deine Content Hubs hast, obwohl du geilen Mehrwert hast, dann sind Backlinks offensichtlich tatsächlich notwendig. Sie schaden nie, ganz klar, aber sie sind nicht immer unsere Zeit wert. Das einmal zur Einstufung. Habe ich da irgendwas falsch gesagt oder vergessen?
Nein, um Gottes Willen, ich finde es gut, dass du das ansprichst, weil dann kann ich noch mal ein bisschen was auch aus dem Praxisleben erzählen. Und zwar ist das auch für mich persönlich so ein bisschen ein Qualitätsfaktor oder Index, wenn es darum geht, die für sich richtige SEO-Agentur oder einen Partner oder einen Freelancer oder so auszuwählen. Wenn mir derjenige, diejenige sagen würde, hey, wir haben die Website analysiert, dies und jenes, und du solltest auf jeden Fall jetzt erstmal Backlinks aufbauen und wir haben da super viel Potenzial, und dann weißt du schon, okay, der hat eigentlich oder die hat keine Ahnung, weil im ersten Schritt solltest du nie Backlinks versuchen aufzubauen. Das ist immer, nachdem du den Content erstellt hast, nachdem du On-Page-SEO gemacht hast, nachdem du einfach
SEO.
Genau, technisches SEO, nachdem du die Website hygienisch aufbereitet hast, und dann fängst du an, Backlinks aufzubauen, beziehungsweise die Gedanken zu machen, hey, wie kriege ich jetzt meine Backlinks, damit ich eben noch meine Rankings noch weiter gepusht bekomme, noch weiter pushen kann. Und deswegen empfehlen wir auch unseren Kunden immer, hey, wir machen jetzt dieses und jenes On-Page technisch wie auch immer, und dann als nächsten Schritt irgendwann dann, wenn alles erledigt ist und wenn wir zufrieden sind mit dem, was wir umgesetzt haben, dann kümmern wir uns um den Backlink-Aufbau, um das Link-Building, weil das ist ein Thema, das nimmt A, sehr viel Zeit in Anspruch, ist aufwendig, und lieber Zuhörer, wie du es jetzt in der Folge gehört hast, es ist schon relativ komplex mittlerweile, weil es viel gibt, auf das man achten sollte, und deswegen ist es eine Maßnahme, die man nie am Anfang macht.
Finde ich das absolut richtige Vorgehen. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr was buchen wollt, SEO-technisch, meldet euch bei Yannick. Hier nur ein kleiner Pitch. Mein Gott, war das organisch. Jetzt habe ich uns vom Thema geführt, aber mir war es wichtig, dass wir darüber reden. Ich führe uns zurück zum Thema. Worauf sollte ich achten?
Wir haben uns wieder zurück.
Ich führe uns zurück. wir haben drüber geredet, worauf muss man achten, grundsätzlich beim Linkaufbau, ohne ins Detail zu gehen? Man sollte sich einen Plan machen, man sollte auf eine organische Geschwindigkeit des Linkaufbaus und der Linkquantität auch achten. Über Linkkauf haben wir jetzt geredet. Was ist mit weiteren Punkten? Es gibt ja viele, die tatsächlich auch mit so den Harrow-Ansatz wählen, ne? Help a Reporter out, heißt ja schön im amerikanischen Bereich. Macht das auch im deutschsprachigen Bereich Sinn?
Also es lohnt sich schon, du sprichst jetzt zum Beispiel von einem PR-Verteiler, es lohnt sich schon, das kommt aus dem Online-PR-Bereich, was man ja mittlerweile fast oft synonym versteht im Bereich Link-Building und Backlinks aufbauen. Online-PR wird da immer wieder genannt. Ja, es ist schon sinnvoll, sowas zu machen, dass man so eine Kontakte hat, die man anzapfen kann, wenn man dann themenrelevante Beiträge und Seiten dann neu erstellt hat und zur Verfügung hat, dann kann es schon sinnvoll sein, PR-Verteiler aufzubauen für seine Branche, für seine Nische. Es ist langwierig, es ist schon, wie ich gesagt habe, aufwendig, da darf man sich nichts vormachen. Auf lange Frist ist es schon lohnend, man muss aber abwägen. Habe ich Bock drauf? Habe ich die Zeit dazu? Weiß ich, auf was es ankommt? Und damit kannst du dir schon die Frage beantworten, ob du es machst oder lieber lässt. Aber wenn man es kann, wenn man weiß, worauf man achten sollte, dann kann man sich auf jeden Fall da einen guten Verteiler aufbauen und dementsprechend auch seine Inhalte verteilen.
Und wenn die Branche natürlich passt.
Genau.
Wenn die Branche natürlich passt. Also wenn ich jetzt sowas anfange, wie viele Journalisten wollen über WordPress schreiben? Es sind nicht so viele. Es ist nicht der erste Ansatz. PR-Verteiler ist eine gute Idee für viele Branchen, aber ich glaube, wir beide sind der Meinung, dass es ungefähr 8 bessere Möglichkeiten gibt, um Backlinks aufzubauen. Darum geht es dann in der nächsten Folge. Dann haben wir ja auch schon das Thema angesprochen, beziehungsweise ich glaube, ich habe das vorhin erwähnt mit diesem Disavow-Tool. Dass man Google mitteilt, das hier sind schlechte Links, die will ich nicht, dass die irgendeinen Wert von euch eingeschätzt bekommen, weder positiv noch negativ. Das kann man ja mit einer Datei machen. Man schickt denen eine Datei über die Search Console und sagt ihnen, die Links sind doof, die ignoriert mal. Warum muss ich da aber so vorsichtig sein?
Wenn man nicht wirklich weiß, gut, wenn man den Podcast jetzt hier die Folge angehört hat, dann sollte man wissen, worauf es
bei
guten Backlink ankommt. aber wenn man jetzt nicht so das Gefühl hat, ist jetzt die Seite vertrauenswürdig, bringt die mir was, ist die jetzt doof oder keine Ahnung was, dann kann man sich sehr viel selber in Anführungsstrichen kaputt machen, wenn man diese Links entwertet. Weil wenn man dann vielleicht nochmal einen zweiten oder dritten Blick riskiert und sich mal die Seite richtig in Ruhe anschaut, dann sieht man vielleicht, dass das, auch wenn diese Kennzahl jetzt so, wenn es jetzt von der Zahl her in dem Tool...
Zahlen sind nicht alles.
Genau. Zahlen sind auf jeden Fall nicht alles, auch im SEO nicht immer. Und wenn dieses SEO-Tool dir jetzt ausspuckt, hey, das hat ein niedriges Domain-Rating oder Domain-Authority oder wie auch immer du das jetzt nennen willst, dann würdest du vielleicht geneigt sein, hey, ich disavow das jetzt einfach kurz, weil Ahrefs oder SEMrush hat mir gesagt, von der Zahl her ist es nichts wert. Jetzt kann es aber sein, dass du trotzdem darüber Traffic bekommst und die Seite doch gar nicht so schlecht ist, wie die Zahl jetzt wiedergibt. Und dann wäre es natürlich nicht sinnvoll, dann wäre es doof, wenn du die Seite jetzt oder den Backlink über diese Disavow-Datei entwertest oder entwerten lässt.
Wobei das keinen Einfluss auf den Traffic hätte.
Hätte keinen Einfluss auf den Traffic.
Andererseits wird es eben Google sagen, der Traffic würde Google ja zeigen, dass der Link gut ist. Gesehen würden wir die Power des Links kaputt machen, aber den Traffic weiterhin kriegen, nur dass da kein
Missverständnis aufkommt. Richtig, den Traffic kriegst du ja trotzdem noch, aber der Traffic gibt dir ja auch schon so ein bisschen Eindruck davon, ist das jetzt ein guter Link oder nicht. Und wenn du Traffic schon bekommst und der ordentlich ist und der existiert allein schon, dann solltest du auch erstmal jetzt nicht disavowen, sondern das einfach im Blick behalten. Und wie gesagt, schlimmstenfalls, wie du vorhin schon mehrmals gesagt hast, wird der Link einfach nicht gezählt.
Genau.
Fertig.
So. Hui. Das war schon mal eine Menge zum Thema Backlinks, ne? Also, da ich jetzt zu jedem Unterthema immer schon ein kleines Fazit gemacht habe, spare ich mir dieses Mal das lange Fazit am Ende, weil wir die ja alle schon zwischendurch zusammengefasst haben. Ich möchte aber eins noch erwähnen, wie gesagt, wir machen einen Zweiteiler draus. In der nächsten Folge wird es darum gehen, wie du ganz konkret Backlinks aufbauen kannst, welche Wege es gibt Und damit du die nicht verpasst, abonnierst du am besten unseren Podcast. Dann kriegst du nämlich schön gleich einen Pop-up auf dein Handy und weißt Bescheid, Donnerstag 10 Uhr wird es nämlich sein, aber manchmal ist es auch 10.10 Uhr. Apple ist manchmal langsamer und Spotify auch, dass du einfach Bescheid kriegst, wenn die Folge online ist, dass du sie dir anhören kannst, um dann deinen Backlink-Aufbau in die Praxis umzusetzen. Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn du eine kleine Bewertung da lässt, am liebsten 5 Sterne. 4 werden auch genommen.
4 werden auch okay, aber bitte 5.
5 wären noch besser. Und wir freuen uns einfach, in Kontakt zu treten. Deswegen schreib gerne einfach in die Kommentare, wenn dir diese Folge geholfen hat und gefallen hat. Und ja, ohne weiter zu quatschen, Yannick, du hast gerne die letzten Worte. Von mir gibt's schon mal ein Tschüss.
Ja, wie immer, vielen Dank für das Zuhören von dir und viel Spaß dann mit der nächsten Folge. Bleib weiterhin dran und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin.